Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks. Wir melden uns zwischen Woche 9, Woche 10. Die Seahawks kommen aus einer Bye Week. Und kommenden Sonntag geht's gegen die Packers. Aber darum soll es jetzt im Moment noch gar nicht gehen. Denn wir haben, wie bereits angekündigt, für euch eine kleine Mailback-Folge. Und vielleicht erstmal die erste Frage in die Runde hier. Ich habe natürlich wie immer wie fast immer meine beiden hervorragenden Kollegen dabei. Einmal natürlich Henry Wohlfahrt.
Guten Abend.
Und auf der anderen Seite des Mikrofons Tobias Weil.
Hallo.
Genau, die erste Frage wäre jetzt: Welcher Spieltag war entspannter, der jetzt hinter uns liegt und an dem die Seahawks nicht gespielt haben, oder der davor, an dem die Seahawks die scheinbar doch sehr konkurrenzfähigen Jaguars doch mit einem 31-7 nach Hause geschickt haben?
Ich finde, Bye Week sowieso immer eigentlich ist die entspannteste Woche der ganzen Saison, ja, weil man einfach sonntags ganz gemütlich Red Zone einschalten kann, sich zurücklehnen kann. Bestenfalls wie auch diese Woche den direkten Rivalen auch in der NFC zuschauen kann, wie sie straucheln. Von dem her, ich würde sagen, diese Bye-Week-Woche war entspannter.
Ja, das war schon sehr, 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 sehr entspannt. Das stimmt. Vor allen Dingen, du hast gesagt, die Konkurrenz strauchelt an allen Ecken und Enden. Auch in der eigenen Division, die 49ers haben gegen die Cardinals verloren. Also, was will man mehr, würde ich auch sagen, ja.
Die ganze NFL ist wirklich dieses Jahr ein Chaos.
Der Spieltag war sowieso komplett wahnsinnig. Ich habe hier konkurrenzfähige Jaguars, ne? Jaguars 9-6 gewonnen gegen die Bills, also komplett wild. Ganz, ganz, ganz komisch.
Ich muss sowieso mal mir angewöhnen, bestimmte Sachen mal zu notieren, weil ich glaube, die Seahawks haben im Playoff-Seeding oder im NFC-Seeding zwei Plätze, glaube ich, gut gemacht an dem Spiel, ohne zu spielen. Also ja. Das sind solche Facts, die ich vielleicht mal mir besser rausschreiben sollte, aber ich habe irgendwie sowas gelesen, das sagt ja irgendwie schon alles, wie der Spieltag gelaufen ist.
Ja, genau, die Seahawks stehen jetzt 3-5 und die Falcons sind, glaube ich, momentan auf dem 7. Platz. Die stehen bei 4-4, also ist tatsächlich nur ein Sieg mehr, der da fehlt. Aber gut, wir wollen natürlich, bevor wir hier in den Mailbag reingehen, beziehungsweise wir haben davor natürlich auch noch die Seahawks-News für euch, aber davor wollen wir natürlich einmal alle wissen, lieber Henry, wie lief denn eigentlich die Mitgliederversammlung, die sich am 6. war es, ne? 6.11. zugetragen hat? Du warst von uns dreien leider als einziger da. Tobi und ich haben es nicht geschafft. Erzähl mal ein paar Impressionen. Wie war es so?
Ja, also wie wahrscheinlich die meisten Hörer wissen, wir hatten unser 5-jähriges Vereinsbestehen auf unserer Mitgliederversammlung jetzt am Samstag gefeiert. Das war, wie gesagt, auch meine erste Mitgliederversammlung, wo ich vor Ort war. Super war ja eigentlich auch, dass die es jetzt nicht nach Wiesbaden schaffen konnten, auch die Möglichkeit hatten, eben dann digital per Stream dabei zu sein und auch mit abzustimmen. Und was kann ich berichten? Es war auf jeden Fall schön, mal ein paar Mitglieder, die man teilweise auch schon kannte, aber zum Beispiel über Twitter oder einfach auch aus WhatsApp-Gruppen von der Redaktion kenne ich sowieso schon einige persönlich, die dann auch mal vor Ort in Persona zu treffen. Und es war wirklich ein sehr gelungener, auch ein feuchtfröhlicher Abend. Ja. Es gab sogar einen erfolgreichen Heiratsantrag. Ich war selber noch nie live dabei bei einem Heiratsantrag. Das war natürlich auch ein Highlight. Dazu waren auch noch Vertreter zum Beispiel von den LA Rams Germany da. Und die haben auch ein bisschen mit uns gefeiert. Wirklich super und echt klasse, dass die da unserer Einladung gefolgt sind. Im Gegensatz zu den Niner Empire Germany und der Bird Gang, die sich dann natürlich was entgehen lassen haben. Und an der Stelle auch nochmal Grüße raus an den Simon Hertline und den Rune Zeller, die da eben in Vertretung der LA Rams Germany dabei waren. Auch zwei sehr trinkfeste Burschen auf jeden Fall. Dann unser Präsident, der Lukas, der ja auch schon mal im Podcast war, der hat da souverän dann durch den Nachmittag die Mitgliederversammlung geleitet und war dann auch später noch auf der Tanzfläche derjenige, der den Takt angegeben hat. Also ich muss schon sagen, feiern können wir. Ja. Und für Speis und Trank war reichlich gesorgt. Also es war wirklich ein rundum gelungener Abend. natürlich nochmal, möchte ich hier nochmal betonen, schade, dass ihr beide nicht dabei wart. Das wäre echt, klasse gewesen.
Ja.
Nächstes Jahr muss da eben die Präsenz von euch auch mit dabei sein.
Absolut, absolut. Da müssen die German Seahawkers dafür sorgen, dass das für sie auf der Karte Norddeutschland nicht mit Frankfurt quasi ist. Also, ich glaube, das war bis jetzt die nördlichste Location, die wir hatten, Frankfurt am Main. Darüber ist schon auch noch was. Also ich finde, ja, da kann man auch noch mal ein bisschen weiter nach Norden gehen. Aber gut, ich muss das ja auch nicht organisieren. Also es ist wahrscheinlich auch nicht ganz einfach.
Ja, ansonsten habe ich auch wirklich nur positives Feedback zum Beispiel zu unserem Podcast bekommen. Also auch nochmal Grüße raus an alle, die mir oder besser gesagt uns da am Samstag so tolles Feedback gegeben haben. Ich weiß ehrlich gesagt inzwischen nicht mehr, wo die schlechten Apple-Kritiken eigentlich herkommen.
Das sind bestimmt genau. Gar keine Mitglieder, die waren gar nicht vor Ort.
Ja, möglich. Aber es war wirklich ein rundum gelungener Abend und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall super. Und für alle, die sich jetzt denken, Mensch, da hätte ich auch mal Bock zu, werdet Mitglied bei den German Seahawkers, einfach auf der Website www.germanseahawkers.com. Und genau, da gibt es dann den Mitgliederbereich, da könnt ihr euch ganz einfach anmelden, kostet auch nicht viel, gibt auch Familienmitgliedschaften, wenn ihr sagt, komm, möchte ich gleich hier die ganze Familie mit infizieren, mit dem Seahawks-Fieber, dann ja, gerne die Familienmitgliedschaft anwählen und dann kann es auch ganz schnell gehen und bei der nächsten Mitgliederversammlung seid ihr dann vielleicht auch schon dabei und könnt dann hoffentlich auch mit uns ein bisschen schnacken. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und ich würde sagen, damit, wobei vielleicht noch kurz jetzt zu den offiziellen Geschichten hier auf der Mitgliederversammlung wurde natürlich nicht nur gefeiert und getrunken, sondern es fanden auch ein paar offizielle Punkte statt und zwar wurden verschiedene Ämter bestätigt bzw. wiedergewählt. Das ist einmal das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden, da hat der Timo Cervonka weitere 2 Jahre das Amt jetzt inne, wurde mit einer Mehrheit nordkoreanischer Verhältnisse wiedergewählt, genauso wie Patrick Kunze als Mitgliederbeauftragter ebenfalls 2 Jahre mit ebenfalls, ich glaube, beide über 98%, also ganz, ganz stark.
Zu Recht auch, machen einen super Job.
Absolut, Grüße raus. Absolut. Ganz liebe Grüße, alles Liebe, alles Gute. Und haben sie super gemacht. Aber ich würde sagen, damit jetzt genug zur Mitgliederversammlung und wir kommen wie immer kurz und kompakt zu unseren Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Ja, die News, auf die ihr alle gewartet habt, auf die wir gewartet haben. Russell Wilson ist zurück von seiner Verletzung, zurück von der Injured Reserve. Und die Verletzung war wohl echt extrem. Also man hat vom Arzt gehört, dass er sowas bei einem Profisportler, bei einem Quarterback auch noch nicht gesehen hat. Eine Verletzung an der Hand in dieser Schwere. Und trotzdem war Wilsons Wille dann doch nochmal eine Spur krasser. Und er hat es jetzt wirklich in dieser kurzen Zeit geschafft, wieder vollständig einsatzbereit zu sein und wird kommenden Sonntag gegen die Packers spielen. Und auf jeden Fall super Nachricht, gegen die Packers mit Wilson aufzutreten. Deutlich angenehmer, glaube ich, als mit Geno Smith. Von daher kann man da schon mal etwas beruhigt daran gehen. Nicht so gut sieht's aus für Chris Carson. Der bleibt verletzt auf IR, wird also vorerst nicht zurückkehren. Mal schauen, wie lange das noch dauert. Von daher, Alex Collins bleibt da auf jeden Fall Ersatzmann. Und dritte Nachricht, die leider noch keine ist, Odell Beckham Jr. momentan durchläuft er noch die Waiver, man weiß nicht so recht, wer da den Claim einreicht, wer nicht. Heute Abend, also wir nehmen heute auf am 9.11., am Dienstag, jetzt haben wir es gerade 18 Uhr irgendwas. Und heute in, ja, ich glaube so 3,5 Stunden, ne? So 3,5 bis 4 Stunden müsste es durch sein. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr schon, ob die Seahawks zugeschlagen haben und sich Odell Beckham Jr. ins Team geholt haben. Vielleicht dazu einmal ganz kurz, wie ist da eure Meinung zu Tobi, OBJ als dritter Receiver, hättest du ihn gerne im Team?
Ja, absolut. Also es wird ein bisschen, wenn man so die Diskussion verfolgt, gesagt, ja, kostet ja jetzt noch 7 Millionen für die paar Spiele und so weiter. Aber ich predige seit Jahren quasi die Wide Receiver Tiefe, wie wichtig die ist und auch vor allem die Qualität in der Tiefe. Und ich glaube, da ist Odell Beckham Jr. Man kann von ihm halten, was man will aktuell. Ist natürlich ist sportlich auch nicht die beste Figur gewesen in den letzten Jahren, ja mittlerweile schon, aber ich glaube, in der Rolle, in der er, wenn Seahawks spielen würde, als Nummer 3 oder wenn Eskridge wiederkommt, fit ist und dann vielleicht auch Spielanteile bekommt. Könnte es ja auch sein, dass er irgendwie nur eine 4 ist und ich glaube, den Luxus Beckham Jr. auf Wide Receiver 3 oder 4 zu haben, das ist schon enorm und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass sie auch für den Cap-Hit den Claim einreichen sollten und jetzt bloß nicht irgendwelche Spielchen machen sollten, von wegen, ja, lassen den mal durchlaufen, gucken, ob wir ihn ein bisschen günstiger gesigned bekommen. Die Seahawks haben momentan den Cap-Space dafür locker. Man kann ein bisschen Cap mitnehmen ins nächste Jahr, aber ich glaube, das braucht man auch nicht mehr, weil die Einnahmen ja auch wieder steigen werden, damit auch der Cap-Space, also bitte direkt den Claim einreichen und ja, hoffen, dass er dann in Seattle landet.
Ja, sehe ich genauso. Henry, hast du noch was hinzuzufügen oder beziehungsweise bist du anderer Meinung? Ich glaube nicht, oder?
Sehe ich genauso. Und ich habe auch noch ein weiteres Verletzungsupdate. Das ist eigentlich ganz witzig. Der Simon Kell, den kennt ihr ja alle. Podcast hier natürlich. Der hat sich auf dem Heimweg nachts um 3:30 zum Hotel, hat er sich einen Ankle Sprain zugezogen, nachdem er über den Bordstein gestolpert ist. Anscheinend auch in leicht alkoholisiertem Zustand und das dürfte eine Season-Ending-Injury sein. Ah. Wollte ich ja auch noch mal ganz kurz in die Seahawks-News mit einbauen.
Non-Football-Injury ist das dann ja auch, ne?
Genau, ja.
Ja, immer diese undisziplinierten Leute, die man irgendwie bei den Seahawks holt, also.
Ja, manche Leute fahren mit 250 km/h durch Vegas und der Simon betrinkt sich halt in Wiesbaden und stolpert über einen Stein.
Oder? Der nächste Draft, das ist eigentlich Alkohol für eine Ernährung für einen Sportler. Also.
jeder wie er mag, ja. Ja, gut. So viel zu den News, vor allem Verletzungsupdate. Nochmal gute Besserung. Auch an Simon, der sich ja bald auf den Weg Richtung USA macht. Der wird ja beim Spiel der Seahawks gegen die Packers sogar vor Ort sein. Also sehr, sehr neidisch an der Stelle.
Und ist auch bei den Packers Germany im Podcast, glaube ich, bald, oder?
Genau. Ich weiß gar nicht. Aber in der Preview oder in der Preview, ne? Also vor dem Spiel ist er, glaube ich, dabei. Ja.
Boah, da bin ich schon ein bisschen neidisch. Auswärts in Green Bay und dann schön die Packers bepöbeln, der die Aulus drauf.
Naja. Die Frage, ob die amerikanischen Packers-Fans genauso schlimm auf Twitter rumpöbeln wie die Deutschen, aber
schwierig.
Man weiß es nicht.
Haben die da Internet?
Ist alles zugefroren, glaube ich. Also ich glaube, Simon muss einfach so ein kleines Power-Ranking hochhalten und dann kriegt er da aber richtig auf die Fresse in der Frozen-Tundra.
Ja. Da gibt's ja auch keinen Flughafen, ja. Die müssen nach Chicago fliegen und dann noch 4 Stunden im Auto da rein gurken. Ja.
Wie rückständig. Ja. Apropos rückständig, Aaron Rodgers. Nein, kommen wir zum Mailbag, oder?
Ja.
Ja.
Touchdown, Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, wir haben tatsächlich einiges reinbekommen. Darum haben wir dieses Mal auf den Aufruf bei Instagram verzichtet. Ansonsten aber trotzdem würde ich sagen, folgt uns gerne bei Twitter, Instagram und Facebook. Sowas werden wir nämlich häufiger mal machen, vor allen Dingen auch in der Offseason oder kurz vor der Saison hin und wieder. Machen wir so ein Mailbag mal ganz gerne, wenn wir keine regulären Spiele, keine regulären Termine haben, um mal so ein bisschen den Podcast zu füllen. Und dann natürlich gerne auch auf Instagram, auch wenn es dieses Mal nicht der Fall war.
Noch der Hinweis auf die E-Mail-Adresse vielleicht bei dem
Punkt
gerade. Ja. Wir haben jetzt eine eigene E-Mail-Adresse für den Podcast und da könnt ihr auch zwischendurch mal, wenn es vielleicht zum aktuellen Geschehen irgendwelche Fragen gibt oder Kritik, Lob, Feedback aller Art, könnt ihr gerne an podcast@germanseahawkers.com und schicken und wir werden das dann regelmäßig lesen und dann bei passender Gelegenheit auch hier einbauen im Podcast.
Ja, ich schreib das auch gleich in die Bio rein dann.
In die Shownotes.
In die Shownotes, genau.
Gut, starten wir mit Twitter, würde ich sagen. Und ja, ich lese jetzt einfach mal vor hier die Fragen nacheinander und reiche dann auch ab und an mal an euch weiter. Und beginnen möchte ich mit dem User @Öggel. Der Öggel, der fragt, welcher Free Agent wird nach der Saison verlängert? Tobi, du musst dich jetzt nicht auf einen festlegen, aber für dich, was wären so die wichtigsten Verlängerungen in der Offseason?
Ja, ich habe diese illustre Liste gerade vor mir und tue mich da ein bisschen schwer. Also Quandre Diggs ist da für mich ein Spieler, den man auf jeden Fall verlängern sollte. Da wird es aber auch eine Frage sein, was wird er am Ende kosten, weil der spielt ja eine ziemlich gute Saison und das sorgt ja dafür, dass dann er wahrscheinlich relativ teuer werden wird. Ansonsten gehe ich mal so durch. Duane Brown, es steht auch ganz oben, wird auch undrafted Agent, na sicher, Free Agent und das ist für mich so ein 50-50-Ding. Also ich glaube, für einen teamfreundlichen Deal, für einen Yam auf jeden Fall. Ich befürchte aber, dass er sich damit nach den Querelen der Offseason nicht so wirklich zufrieden geben wird. Deswegen wird das für mich eine spannende Personalie. Dann natürlich Rashad Penny. Nein, also so viel Klamauk muss es ja auch nicht sein. Nee, ja, genug, und dann ein bisschen weiter unten, Ryan Neal. Das ist ja mein Liebling. Den würde ich auf jeden Fall halten wollen und den kann man sich, glaube ich, auch mit hundertprozentiger Sicherheit leisten, wenn man den möchte. Ja, das wären so, also in der Reihenfolge wahrscheinlich Dix, Neal und Duane Brown wären so die drei für mich da, die man da verlängern sollte. Der Rest ist für mich jetzt erstmal austauschbar.
Hallo?
Jetzt kommt's.
TJ Reed.
Ja, das fand ich jetzt auch frech, dass du TJ Reed vergessen hast, ja.
Nee, also ich finde auch,
der hier komischerweise als Safety gelistet wird, was mich ein bisschen wundert.
Der Switch auf rechten Cornerback hat ihm auf jeden Fall auch gut getan, dass er da wieder in seiner alten Rolle vom letzten Jahr ist. Und für mich ist es jetzt also dieses Jahr wirklich eine Konstante in der Secondary gewesen, auch wenn er nicht ganz optimal in die Saison gestartet ist. Aber er ist jetzt auch noch nicht über 30 oder sowas, deswegen wäre ich definitiv dafür, den zu verlängern.
Ja, also DJ Reed wäre für mich definitiv auch der Kandidat für einen möglichst langfristigen Vertrag. Ist jetzt kurz vor 25, also auf jeden Fall noch sehr jung. Duane Brown, ja, baut so langsam ein bisschen ab, finde ich. Also man hat tatsächlich gesehen, dass er hier und da mal mehr Pressures zulässt, als man es von ihm gewohnt war. Insgesamt, Tobi, du hast es gesagt, für einen Team-Friendly Deal würde man da sicherlich nochmal versuchen, ihn zu verlängern. Das Ding ist, auch Brandon Shell wird auch Free Agent. Das heißt, beide Tackles bei den Seahawks, Left Tackle und Right Tackle, werden Free Agent. Das ist sicherlich keine angenehme Situation. Also irgendwie muss man da definitiv aktiv werden, ob man mit den beiden jetzt verlängert oder sich da irgendwie ein Neues ranholt. Aber das ist definitiv eine Position, über die wir uns in der Offseason vermutlich noch häufiger unterhalten werden. Und Quandre Dix, klar, ist momentan auch jemand, der Secondary viel Stabilität bringt, aber auch da die Frage, wie viel möchte er haben, wie viel möchte er verdienen. Wir haben momentan ja schon einen überbezahlten Safety in Jamal Adams, von daher, ja, natürlich die Frage, Quandre Dix, wie viel er glaubt, am Ende wert zu sein. Möglicherweise Ryan Neal dann ja auch eine Alternative, der sicherlich noch ein bisschen was zu lernen hat, aber ist die jüngere Option zu Dix und ja, die auch deutlich günstigere, von daher mal schauen.
Ja, und ich muss mich natürlich mit DJ Reed anschließen, das ist ja ein Riesen-Fauxpas und ja, würde meine ganze Daseinsberechtigung hier ja untergraben, wenn ich das jetzt nicht noch gerade rücken würde. Also da schließen wir euch natürlich an.
Ja. Hier zurückrudern.
Ja, das ganz, ganz zurückrudern.
Ja, also direkt die Antwort an Ögel, definitiv DJ Reed und dann, ja, mit Klammern Dwayne Brown, Quandre Dix, Brandon Shell und dann, Ryan Neal, genau. Das wären so unsere Favoriten auf jeden Fall. Minchen 2582 fragt, wird Pete Carroll nach der öffentlichen Erkenntnis, dass er ohne Wilson nicht da stünde, wo er jetzt steht, etwas in seiner Philosophie ändern? Schnelle Antwort, Henry.
Nein.
Danke. Nächste Frage. Nein, also muss man dann noch mehr zu sagen? Also ich weiß nicht.
Naja, ich fand zumindest halt die Art und Weise, wie er dann über Wilson gesprochen hat, das war, ich weiß nicht mehr, nach welchem Spiel das war. Diese NFL-Saison fliegt auch wieder an einem vorbei, wie sonst was. Also
ja.
Fand ich aber sehr, sehr ehrliche Worte, wie er meinte, dass er wohl ohne Wilson niemals so lange auch in Seattle Trainer gewesen wäre und so. Und das, so eine einfach mal öffentlich auch eine große Wertschätzung gegenüber Russell Wilson da war, die man vielleicht manchmal auch ein bisschen vermisst hat, auch weil die Wertschätzung vielleicht auch nicht durch das Playcalling kommt oder sowas. Das finde ich, sollte man einfach mal anmerken. Aber ich glaube, ein Philosophie-Shift bei Pete Carroll wird es dann jetzt doch nicht mehr geben in dem Alter.
Nichtsdestotrotz muss man ja auch anmerken, dass man gleiche Frage zu Bill Belichick zum Beispiel stellen könnte. Ja. Ohne Brady hätte er wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr Trainer bei den Patriots, muss man auch mal ganz klar so sagen. Also langjährige Headcoaches in der NFL haben ja fast zwangsläufig meistens einen Top-5-Quarterback, der ihnen über Jahre auch Winning-Records beschert. Ja, kein noch so guter Headcoach kommt ohne einen Top 15 oder sagen wir mal Top 10 Quarterback aus. Wenn man jetzt zum Beispiel auch Richtung San Francisco schaut, zu Kyle Shanahan,
die der hat Garoppolo einiges zu verdanken.
Ja. Das ist zu diskutieren. Jedenfalls, ist auch die Frage, wo soll er denn seine Philosophie verändern jetzt noch, ne? Also die defensive Philosophie, die offensive Philosophie, die Frage, wie aggressiv er spielt, also wie gesagt, das glaube ich nicht. Das hätte er, wenn dann, schon vor Jahren machen können. Aber ich glaube schon, dass Carroll immer bewusst war, dass Russell Wilson auch der Hauptgrund ist, dass die Seahawks diesen langen und nachhaltigen Erfolg über Jahre jetzt hatten.
Ja, daran schließt sich so ein bisschen auch die nächste Frage an von Ed Tobst Films. Und zwar fragt er, ist Pete Carroll noch der Richtige für den Job? Und ja, ist halt schwierig. Also wir wollen jetzt, da könnte man wieder eine ganze Folge mit füllen. Da werden wir sicherlich auch wieder in der Offseason viel drüber reden. Haben wir, glaube ich, die letzten 2 Jahre auch gemacht. Ich würde mal anfangen, für mich ist es nicht. Für mich ist es seit ein paar Jahren auch nicht mehr. Man hat ihm sehr viel zu verdanken. Man hat sehr erfolgreiche Jahre mit ihm gehabt. Aber man hat, also ich zumindest habe das Gefühl, dass die Seahawks eben seit einigen Jahren so ein bisschen den Wandel der NFL verschlafen. Und das liegt meiner Meinung nach hauptsächlich an Pete Carroll zumindest. Er ist halt einer der mächtigsten Headcoaches der Liga, hat sehr viel zu sagen in der Franchise, auch was Zugänge und Abgänge angeht, was Draftpicks angeht, zumindest zum Teil. Und ja, auch seine Entscheidung, die er während des Spiels trifft, ob es jetzt für Fourth Downs sind, ob es Challenges sind, ob es Game-Time-Decisions sind, ob es allgemeines Play-Calling ist. Da sind mittlerweile einfach zu viele Sachen, die mir fast jede Woche gehörig auf den Geist gehen. Und ja, ich glaube nicht, dass sich da noch viel ändert, wie wir eben ja auch schon zur vorherigen Frage gesagt haben. Darum, für mich ist er nicht mehr der Richtige, was natürlich nicht heißt, dass wir ihn bald nicht mehr sehen werden. Aber wenn ich die Entscheidung treffen dürfte, dann würde ich ihn relativ unabhängig vom Ausgang der jetzigen Saison tatsächlich entlassen. Wie sieht's bei euch aus?
Ich bin leider immer anfällig als Freund der neuesten Information quasi. Und als ich jetzt die Mitschnitte gesehen habe vom Spiel gegen die Jaguars als Pete Carroll, war ich ihn schon wieder total, also so menschlich werde ich ihn halt immer super finden. Und wenn
ich auch.
Und ich als wenn ich Spieler unter ihm wäre, würde ich wahrscheinlich auch durch sämtliche Wände laufen. Das ist ja irgendwie auch ein bezeichnendes Sprachbild nochmal für Pete Carrolls Football vielleicht. Aber das ist einfach so ein cooler Typ und deswegen, also sportlich glaube ich auch, hat er hier seine Sporen verdient. Und wenn ich jetzt diesen Quervergleich in der Division zum Beispiel sehe, wie jetzt zum Beispiel die 49ers aktuell baden gehen mit, Kyle Shanahan, dessen Stern ja aktuell so ein bisschen zu verglühen scheint, der ja auch der neueste, heiße Scheiß in der NFL war für, ja, vielleicht dann jetzt 2 Saisons oder so, man weiß es nicht, ist es schon ein sportlich großes Ding, was Carroll hier eigentlich gedreht hat, um so konstant so viele Siege aufzuholen. Ob das jetzt nur von Wilson ist oder was sein Anteil darin ist, kann man gerne auch nochmal in der Offseason diskutieren. Aber ich glaube auch, dass neuer Input da doch mal sehr, sehr gut tun würde. Ich würde auch gerne mal Wilson unter einem richtig jungen, modernen Offensive-Headcoach irgendwie sehen, dass hoffe ich, dass man das in Seattle vielleicht noch mal sehen kann und nicht, dass er dann doch getradet wird und das woanders macht oder so, weil das ist irgendwie so, glaube ich, das will jeder mal sehen, wie Wilson unter einem anderen Coach funktionieren würde. Ich glaube aber, ja, für Seattle ist Pete Carroll jetzt nicht der Falsche, aber auch nicht der Richtige, so wie ich es vielleicht formulieren. Also eigentlich muss da auch mal ein Wechsel her.
Ja. Also ich möchte auf jeden Fall sagen, dass ich ihn persönlich, als Person, als Mensch, das, was man so mitkriegt, finde ich ihn auch sehr sympathisch. Habe auch gerade bei Twitter hier einen Beitrag retweetet, was du angesprochen hattest, seine Reaktion da im Spiel der Jaguars, als DK Metcalf gegen den Goalpost gehüpft ist und dafür die Flagge bekommen hat, ist der Schiri jetzt eben hin und hat gefragt, ihre Nummer 14 hat gerade unsportsmanlike conduct begangen, hier 15 Jahre Strafe, und dann Carroll so, was hat er denn gemacht? So, ist über den Goalpost gesprungen oder gegen den Goalpost gesprungen, und dann Carroll erstmal so, was? Über den Goalpost? Und dann Schiri erstmal so, warten Sie kurz, und dann so, also, ja, kann gut sein, dass er es gemacht hat, also, er könnte das auf jeden Fall. So, das war schon ziemlich gut. Aber ja, ich rede natürlich jetzt rein aus sportlicher Perspektive, und da glaube ich halt, dass da mittlerweile die Luft doch so ein bisschen raus ist.
Wobei ich zum Beispiel eigentlich den Ausschnitt im Anschluss noch besser fand, weil er nämlich dann zu Metcalf gegangen ist und dann Metcalf irgendwie meinte, er wusste es nicht, und dann meinte so, hättet ihr beibringen müssen, tut mir leid, geht auf mich quasi. Und das ist dann für mich das Coaching in dem Moment. Ne?
Ja, schon gut, das stimmt.
Henry?
Ja, Achso, Henry hatte eben schon zustimmt gebrummt. Darum
dachte ja, ich, also ich habe dann dem nicht groß was so hinzuzufügen. Ja.
Dann nächste Frage. Rekte 10 fragt, bester bzw. schlechtester Free Agency Deal. Wer möchte anfangen?
Darf ich?
Ja.
Ikello Witherspoon. Also einfacher geht's nicht, glaube ich.
Ja, da ist halt immer die Frage, Process und Result, weil ich fand den Process eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, was haben sie? Ich glaube, ein Jahr 4 Millionen waren's, glaube ich. Hm. Fand ich jetzt nicht völlig absurd. Hatte eine gute Saison bei den 49ers. Passte eigentlich gut zu den Seahawks. Also ich hätte vor der Saison nicht gesagt, dass das eine schlechte Entscheidung war, das zu machen. Aber gut, Result war ja dann, bevor die Saison losging, hat man ihn wieder weggetradet. Von daher.
Ja, ich würde aber noch einhaken wollen, weil ja, du gibst deinen Starting Corner ab in der Free Agency, völlig zu Recht, wie ich finde. Mit Shaquille Griffin und du planst dann mit Ekele Witherspoon, der bei den Vorhinein das ziemlich wechselhaft gespielt hat und auch, glaube ich, verletzungsanfällig war. Da weiß Henry wahrscheinlich mehr, weil er ja zu Lars Riedenklau einen sehr engen Draht pflegt und und DJ Reed und das ist dein Starting-Duo und deswegen ist da für mich eigentlich der Prozess schon falsch. Also wenn du quasi darauf setzt, dass die deine Starting-Cornerback Aufstellungen sind für den Saisonbeginn. Das war für mich schon ein Problem und das Resultat danach war noch viel schlechter. Ansonsten würde ich vielleicht noch Carlos Dunlap eventuell sogar anführen, weil der mich die Saison schon ziemlich enttäuscht. Er hat jetzt den Paycut genommen, er wurde, glaube ich, entlassen, hat dann einen neuen Vertrag bekommen. Das war eigentlich so ganz gut gemacht, fand ich, aber die Production von ihm bisher ist noch sehr schlecht, aber es ist auch vielleicht auch erstmal so ein Halbzeitfazit. Wir haben ja noch ein paar Spiele.
Ja, aber da ist halt ja auch wieder die Frage, war dann der Vertrag schlecht oder spielt er einfach unter dem, was man erwarten konnte? Und da würde ich eher Letzteres sagen. Also ich finde, man hat ihn entlassen, weil er eben, ich glaube, 14 Millionen verdient hätte. Das war natürlich zu viel, haben wir damals auch alle gesagt. Da habe ich ihn, glaube ich, für 8 Millionen wieder resigned. Und das fand ich an sich gut, weil er war ja auch Ende der letzten Saison, als er dazu kam, hat die Seahawks Defense tatsächlich so ein bisschen den Turnaround geschafft. Da wird er sicherlich auch seinen Teil zu beigetragen haben. Von daher fand ich den Vertrag an sich jetzt nicht schlecht. Aber klar, Result ist sowieso, also ich lese mir hier gerade alle durch, eigentlich hat keiner von denen wirklich eingeschlagen, von den Spielern, die Seahawks hier gesigned haben. Am ehesten vielleicht noch Puna Ford, aber auch da ist jetzt nicht so der komplette Breakout eingetreten, den wir uns vielleicht erhofft hätten. Henry, hast du noch irgendwen auf dem Zettel?
Ja, also wie gesagt, bei den besten Free Agents, sag ich so, hätte ich jetzt fast schon Puna Ford angeführt. Also er spielt halt eine Saison, die etwas unterbewertet ist, beziehungsweise tritt jetzt auch medial ist er ja noch nie so öffentlich wahrgenommen worden auch. Schon immer eigentlich ein unterbewerteter Spieler und es spielt halt, man ist da schon fast gewöhnt, halt eine konstante Saison, die vollkommen in Ordnung ist und ist ein wichtiger Baustein auf Defensive Tackle. Ich glaube, bei PFF hat er einen 75er Grade ungefähr, also das ist eigentlich schon recht.
Liest du schon wieder PFF vor? Wir müssen mal eine Folge ohne PFF Grades schaffen.
Nee, und der Vertrag geht doch in Ordnung, finde ich. Ja,
also ich meinte Ford jetzt auch als Positivbeispiel, dass man mich jetzt falsch versteht. Ja. Also das wäre der Vertrag, den ich am ehesten noch als am besten einschätzen
würde. Sticht halt, wie gesagt, keiner raus. Ne?
Ja. Ja, Everett wäre natürlich schön gewesen, wenn der ein bisschen mehr in Aktion treten würde. Da kommt bis jetzt auch echt wenig. Nick Belor. Ja, Fulge. Ethan Posey war verletzt, scheint aber jetzt schon ein bisschen Besserung in die O-Line reinzubringen, vielleicht zu Kyle Fuller, also vielleicht zahlt sich das noch aus. Chris Carson, ja, verletzt. Benson Mayowa, relativ blass. Kerry Hyder, relativ blass. John Simmons, ja, okay. Cedric Obuehi, ja, okay. Aber Al Woods, ja, okay. Also das ist halt alles sehr, am besten noch solide, wenn man nett ist. Aber gut. Havana 22 fragt die drei besten Seahawks-Rookies bislang. Ja, witzig. Tobi, was waren deine drei liebsten Seahawks-Rookies aus dem letzten Seahawks-Draft?
Ja, das. Also meine drei liebsten Rookies waren Dwayne Eskridge, Trey Brown und Stone Forsythe.
Okay,
aber,
spannende Wahl.
Ja, gut, ne? Ich glaube, die Frage erübrigt sich so ein kleines bisschen, man kann sie sehr runterkürzen. Eskridge war seit nach Woche 1 kaputt und kommt jetzt hoffentlich wieder. Forsythe hat, glaube ich, noch kein oder sehr wenig Snaps gespielt.
Ja, ich glaube, ein bisschen hat er schon, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube...
Ich glaube, in der Preseason war er mal auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob er es in der Regular Season auf dem Platz geschafft hat. Mhm. Deswegen Trey Brown, und der gefällt mir aber auch wirklich. Also jetzt nicht nur, weil er der letzte überbleibende Überlebende ist, sondern weil er auch in den Spielzeit, die er bisher hatte, auch schon ganz gut gespielt hat und das auf mehr hoffen lässt.
Ja. Stimme ich zu. Henry, du auch? Wahrscheinlich schon. Ja. Okay. Also Trey Brown, hier unsere Antwort, der einzige, der bislang so ein bisschen überzeugen konnte. Ebenfalls Havanna 22, er fragt nochmal, warum ist die Offense von Shane Waldron bislang so ein bisschen enttäuschend, beziehungsweise hat Startschwierigkeiten? Wir haben bei der Vorsprechung gesagt, dass ich diese Frage Henry stellen werde, weil er dann nicht wirklich eine Antwort drauf hatte und weil bislang eigentlich immer Tobi die gemeinen Fragen kriegt. Ja. Muss ich sie jetzt Henry stellen? Henry, was stimmt nicht mit der Offense? Sag doch mal.
Also erstmal, ich weiß es nicht ganz so richtig. Nach wie vor fehlt diese Baseline, von der wir ja immer schadroniert haben vor der Saison auch. Und jetzt mit Russell Wilson haben wir ja erst ein paar Spiele gesehen. Wie gesagt, die Woche 1 war wirklich sehr ermutigend. Auch scheme-technisch kreativ, viel Play-Action. Wenn sich das durchgezogen hätte durch die ersten Wochen, wäre ich begeistert gewesen. Dann nach der Verletzung Wilsons musste er dann ein bisschen umstellen oder beziehungsweise sich auf Geno Smith einstellen. Aber ich hätte gerne, also auch über die Spiele hinweg, eine etwas passlastigere Offense gesehen und auch eine Play-Action-lastigere Offense. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt wieder nach oben geht, wenn Wilson zurückkommt. Aber ich kann jetzt wirklich noch kein endgültiges Fazit ziehen. Ich will Shane Waldron jetzt schon noch mal ein paar Spiele geben, ja, und ja, diese ganze Saison dann mit Wilson, die er dann eben zu Ende callt, mir anschauen und dann noch mal das Ganze bewerten. Jetzt kommt dann auch noch Dwayne Eskridge zurück. Das hat ja schon ganz gut ausgesehen, wie man den schematisch in Woche 1 zum Beispiel eingebaut hat. Von dem her, die Jury is still out, würde ich sagen.
Ja, bin auch gespannt, wie er dann OBJ in die Offense einbauen wird.
Ja, ich auch.
Das wird bestimmt auch noch ganz spannend.
Letztens habe ich einen Tweet gesehen, Seahawks in Spread Formation, OBJ, Metcalf, Lockett und Eskridge sind auf dem Feld drauf und Chris Carson läuft Inside Zone für -3 Yards.
Ja, Chris Carson ist verletzt, also muss ja schon Alex Collins drin sein. Aber ja, ich habe auch irgendwie irgendwas gesehen, so bin richtig gespannt darauf, wie Metcalf, Lockett und OBJ zusammen Run blocken. Naja. Ja, also ich wüsste auch nicht, ich meine, wir sind jetzt alle keine Football-Gurus. Und selbst, ja, gestandene Experten wie Adrian Franke könnten da jetzt wahrscheinlich kein vollendetes Urteil für abgeben. Insgesamt, du hast es gesagt, die Baseline fehlt irgendwie immer noch so ein bisschen. Also die Offense ist nach wie vor relativ abhängig von Big Plays, die Wilson diese Saison aber so ein bisschen abgehen. Gegen die Jaguars hat es ja recht gut funktioniert. Im Spiel gegen die Jaguars dachte ich dann ja noch, ja mein Gott, das sind ja nur die Jaguars, aber die haben ja jetzt die Bills bei 6 Punkten gehalten. Also irgendwie scheint die Offensive da ja doch einen wunderen Punkt bei den Jaguars gefunden zu haben. Von daher mal schauen, wie sie sich in den nächsten Spielen gegen stärkere Konkurrenz machen.
Aber, ja, die Seahawks konnten sich einfach nicht die Blöße geben, gegen das eigene Farmteam zu verlieren, deswegen.
Ja, das wäre ein bisschen peinlich gewesen, das stimmt. Tobi, hast du noch irgendwas zur Offense oder wollen wir weitergehen?
Nö, können weitergehen.
Okay. Alhi02 fragt, was für einen Vertrag würdet ihr Michael Dixon geben? Ich hatte da tatsächlich nicht groß drüber nachgedacht, aber wie, ich weiß gar nicht, ich glaube, Henry, du warst es, ne?
5 Jahre, 18 Millionen würde ich ihm geben.
Ja, genau. Aber er wurde ja gerade verlängert.
Ja, er wurde letztes Jahr oder sogar dieses, ich weiß es gar nicht mehr genau,
ja,
verlängert. Dann eine 4-Jahres-Verlängerung, die dann quasi über 5 läuft. Und das war dann effektiv eine 5-Jahres-Verlängerung über 18 Millionen Dollar im Gesamtwert. Kann man sich ja dann ausrechnen, sind dann 3,6 Millionen pro Jahr. Ist schon relativ an der Spitze des Panther-Marktes. Ja. Ich bin generell ja eher nicht so ein großer Freund davon, Special Teamer zu bezahlen. Ich kann es aber bei Panthern besser nachvollziehen als zum Beispiel bei Kickern, weil deren Leistung nicht so volatil ist von Jahr zu Jahr. Und man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt auch Advanced Stats anschaut, da ist Michael Dixon auch wirklich in vielen Kategorien einen mindestens Top 10 Panther. Und von dem her war das schon in Ordnung, dass man ihm diesen Vertrag gegeben hat. Ich würde jetzt nicht viel drüber gehen, aber ich kann damit leben.
Ja, ja, vor allen Dingen nach dem legendären Doppelpunt gegen die Rams war es, glaube ich. Seitdem hat er eigentlich sowieso jetzt schon alles gerechtfertigt. Ebenfalls LE02 fragt, mit welchem Rekord beenden die Seahawks die Saison? Tobi, was meinst du?
Ich
stand jetzt 3-5, glaube ich, gerade, ne?
Ja, ich gehe gerade so ein bisschen durch den Spielplan noch durch.
Hast du ihn gerade vorliegen?
Natürlich.
Dann tipp doch einmal eben durch.
Soll ich mal durchtippen?
Ja, mach mal.
Gegen Packers ohne Rodgers Sieg, mit Rodgers wahrscheinlich eine Niederlage.
Da muss man früh Nadelstiche setzen in die Packers Offense. Das wird Rodgers nicht gefallen.
Also, dann sind wir mal gnädig. Gehen wir da mal den Sieg hin. Dann Seahawks Cardinals, Niederlage. Washington. Wir sind
schon bei 3-7, oder?
Washington Football Team ist schon ziemlich schlecht, ne? Also da gewinnen die Seahawks wahrscheinlich. 49ers sehe ich das auch. Texans auch. Dann kommt das zweite Rams-Spiel. Da habe ich ja nicht so richtig Bock drauf. Das wird wahrscheinlich auch eine Niederlage werden.
Mhm.
Bears, das kriegt man wahrscheinlich auch noch gebacken. Lions wird man wahrscheinlich auch noch gebacken bekommen. Und dann wieder gegen die Cardinals.
Da stehst du bei 9-7 gerade, ne?
Da bin ich bei 9-7 am letzten Spieltag. Und das kann halt wieder so ein irres Spiel dann werden, ne?
Achso, hast du Packers jetzt Sieg gesagt für die Seahawks?
Ja.
Achso, okay, gut. Ja,
ja, das wäre dann jetzt ein 6-2 bis aufs letzte Spiel.
Mhm.
Und dann hast du gerade, was Henry gesagt, 9-7 würde man stehen. Also man bräuchte eigentlich den 10. Sieg, um die Playoffs zu erreichen, ne?
Ich glaube,
also,
mit 10 erreichen wir das, glaube ich.
Ist die Frage, ob 9 vielleicht sogar reichen könnten. Mhm. Also so wie die NFC momentan aussieht, hinter der dominanten Spitze.
Das sind dann Tiebreaker entscheidend halt. Da,
da haben wir auch ein paar Probleme.
Ja, gegen die Saints und Vikings schon, aber gegen die Falcons, die da momentan noch mit rumtouren, haben wir gar nicht gespielt. Also da könnte es auch nochmal interessant werden.
Ich glaube, wir brauchen die 10 und dann sind wir drin.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ja, also irgendwas so 9-7, 10-6. Nee, was ist dann? 10-7?
Also 2-7
oder 9-8.
Ja. Genau. Zwei dürfen die Seahawks noch verlieren.
Ja. Diese beschissenen 17 Regular Season Spiele, ey.
Ich sag dir, in spätestens 2 Jahren haben wir 18.
18,
ja. Kann man wieder besser rechnen. Und noch eine letzte Frage von Alhi02. Glaubt ihr an einen Russ als Offensive Coordinator nach seiner aktiven Karriere? Henry, was meinst du?
Nee, ich glaube, Russ wird Owner von den Seattle Sounders oder sowas.
Ist er doch schon.
Dann wird er Owner vom zukünftigen NBA-Team des Seahawks. aus Seattle.
Also ich kann es mir schon vorstellen. Der ist ja so immer schon sehr engagiert, was so diese Summercamps angeht. Egal, ob jetzt mit Kindern oder wenn er selber mit seinen Jungs da seine Trainingssessions durchspielt. Und ich glaube, in der Preseason hat er selber auch schon mal einen Spielzug komplett durchgecallt, einen Drive. Also klar, es ist jetzt natürlich noch sehr weit in der Zukunft, aber ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, sagen wir mal so. Gut. Banse Rudolf fragt, wird es in der Offseason Änderungen am Coaching-Staff geben im Falle einer Saison ohne Playoffs und nach wie vor inkonstantem Spiel, offensiv und defensiv? Tobi, was meinst du?
Ja, schließt ja alles an unseren Dialog schon ein bisschen an mit Pete Carrolls Zukunft. Also ich glaube, wenn die Playoffs wirklich verpasst werden, also eigentlich hätte man die Reißleine schon beim ersten Playoff verpassen, vor mittlerweile 3 Jahren, glaube ich, ziehen müssen. Das war für mich eigentlich so der Punkt, wo ich dachte, okay, gut, die Ära Carroll ist jetzt vorbei, jetzt wird es einen Umbruch geben. Gab es damals nicht. Wenn man jetzt die Playoffs nochmal verpasst, dann sollte, glaube ich, das endgültig passieren, meiner Meinung nach. Aber ich kann mir viel besser vorstellen, dass alles so bleibt, wie es ist. Ken Norton Jr. wird auch wahrscheinlich in der nächsten Saison wahrscheinlich auch noch Defense Coordinator sein. Shane Warden würde ich sowieso behalten. Also, ich gehe leider davon aus, dass alles ein bisschen stagnieren wird. Ich würde mir aber wünschen, dass man dann eigentlich auch bei einem Playoff-Einzug das Ganze mal kritisch hinterfragt, aber dafür bräuchte man halt eine Ownership, die da auch ein bisschen aktiver im ganzen Geschäft ist, weil ich finde, selbst wenn man jetzt in die Playoffs einzieht und dann wie die letzten Jahre scheitert man da irgendwie schnell aus, was hat das für Mehrwert auf Dauer? Also ich glaube aber leider, dass irgendwie nicht viel passieren wird.
Ja, also die Frage kann man eigentlich auch nur insofern beantworten, als dass das einfach mit der Personalie Pete Carroll zusammenhängt. Mhm. Der ist derjenige, der da mit am meisten Macht hat bei den Seahawks. Und der wird auch über seine eigene Zukunft entscheiden. Ich glaube, selbst wenn wir rausfliegen, wird der über seine Zukunft mehr oder weniger entscheiden, weil ich das Ownership auch für sehr schwach und auch zu schwach halte. Von dem her steht und fällt das mit ihm.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, realistisch. Knight NGT fragt, wie schaut das Draftkapital des Seahawks 2022 und 2023 aus? Und ja, habe ich hier mal eine kleine Liste vorliegen. 2022 verfügen die Seahawks noch über einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick, zwei Viertrunden-Picks, einen Fünftrunden-Pick und einen Siebtrunden-Pick. Also auf jeden Fall deutlich mehr Picks als letztes Jahr, aber ja, der Pick in Runde 1 immer noch aus dem Jamal Adams Trade. Dafür der Pick Runde 4 von den Jets, den man dann eben in der Retour bekommen hat. Und 2023 sieht es noch relativ relativ gut aus. Da haben die Seahawks einen Erstrunden-Pick, einen 2, einen 3, einen 4, einen 5. 2-5 sogar für Akello Witherspoon, den sie zu den Steelers getradet haben. Also 2 5-Runden-Picks, einen 6-Runden-Pick. Und eventuell John Reed, haben wir den noch im Kader? Ja, haben wir noch, ne? Den Cornerback von den Texans. Das wäre dann nämlich ein Conditional Seventh Round Pick, falls er 6 Regular Season Spiele für die Seahawks macht. Dann
Er nicht.
Macht er wahrscheinlich nicht. Von daher haben wir da auch noch einen 7. Pick. Also 2023 sieht noch sehr unberührt aus. Da kann man sich dann mal wieder Stand jetzt auf einen vollen Draft des Seahawks freuen. Und ja, ebenso 2024, 2025, da ist auch noch nichts passiert. Ich glaube, da darf man auch noch gar nicht mit handeln mit diesen Picks, die so weit in der Zukunft liegen. Von daher, ganz entspannt. Dann HD Greelianen, ganz, ganz, ganz komisches Handle. Das ist die Sid, die auch hier im Podcast vor einiger Zeit mit dabei war. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Sie fragt, wie sehen wir die Situation in der Secondary? Also, wer muss auf die Bank? Was wünschen wir uns? Wie soll es da weitergehen? Tobi, wie schaut es bei dir aus? Wie ist so dein Eindruck bis jetzt so in der Mitte der Saison?
Ja, ich als alter Defensive Back Guru, wie man mich ja auf Twitter auch kennt.
Sicher.
Ich bin mit der Secondary mittlerweile ein bisschen beruhigter, muss ich sagen. Also DJ Reed auf dem rechten Cornerback-Spot ist jetzt gesetzt und spielt da auch deutlich besser als zu Beginn der Saison. Ja, auf der linken Seite würde ich mir halt viel mehr Spielanteile für Trey Brown wünschen. Sidney Jones ist ja da so ein bisschen in der Rotation drin, verliert aber, glaube ich, auch immer mehr Snaps an Trey Brown. Und für mich ist Brown halt eigentlich der Starter für den Rest der Saison. Ja, und dann gehen wir ja lieber ins Dime-Package. Dann kann man Jamal Adams nämlich schön in die Box geben und hat dann hinten oft auch teilweise gespielt mit Ryan Neal und Quandre Dix, was mir ziemlich gut gefallen hat. Zwischendurch hat auch sogar Marquise Blair mal einen tiefen Safety gegeben. Ja, ich habe ein bisschen All-22 geguckt. das wäre so, also viel mehr Dime. Ich finde, das hat gut funktioniert. Und Secondary stellt sich ja eigentlich so auf. Und auf Slot-Corner ist ja Amadi nach der Marquise Blair-Verletzung ja eigentlich gesetzt. Aber ganz grundsätzlich finde ich die Secondary mittlerweile sogar ganz in Ordnung für die Verhältnisse, die man am Anfang der Saison hatte. Also das geht schon klar irgendwie.
Ja, für mich immer
Großen noch und Ganzen laufen lasse.
NFL-Bodensatz. Aber hat sich im Vergleich zum Anfang der Saison auf jeden Fall gebessert. Trey Flowers ist glücklicherweise auf der Bank. DJ Reed durch den Seitenwechsel stärker geworden.
Trey Flowers ist nicht mehr bei den Seahawks.
Haben sie entlassen. Ja.
Und ja, das ist gut so, meine lieben Damen und Herren.
Trotzdem alles Gute, Trey.
Ja, alles Liebe.
Ein guter Typ.
Ja. Auf jeden Fall. Wir haben auch selten kritisiert, muss man sagen. Also an der Stelle etwas besseres Gefühl als zum Anfang der Saison. Aber ja, besonders gut sind sie nach wie vor leider nicht. Und letzte Twitter-Frage von Hannes Kannes. Wie stehen die Chancen, dass Russell Wilson nächstes Jahr noch bei den Seahawks spielt? Henry, was glaubst du?
Wenn die Seahawks weiter zeigen, dass sie dass sie ihm Zugeständnisse machen, zum Beispiel jetzt hier unter Beckham, verpflichten und Russell
Wilson. Aber den müssen damit sie dann auch ja auch über die Saison hinaus halten. Ne?
Signalisieren, wenn man Wilson halten ja will. Schon, aber das ist selbst eine Geste, die ein bisschen Wirkung zeigen könnte. Dann ist die Chance, glaube ich, recht hoch, dass Wilson bei den Seahawks bleibt. Also nach wie vor halte ich die Wahrscheinlichkeit für größer, dass Wilson auch nächstes Jahr noch bei den Seahawks spielt, als dass es eben andersrum wäre.
Ja. Mhm. Siehst du auch so, Tobi?
Sehe ich auch so. Dann bleibt uns Henry auch noch ein bisschen länger erhalten, finde ich ganz schön eigentlich, wenn Rich länger in Seattle bleibt. Ja. Aber ich hab so ein paar komische Tweets gelesen, zum Beispiel auch, dass man Odell Beckham Jr. jetzt ja nicht claimt, damit man halt eben diesen Cap-Space behalten kann und ein bisschen was ins nächste Jahr schieben kann, damit man dann den Dead-Cap von Wilson drücken kann damit ein bisschen. Also sowas habe ich schon gelesen, also das fand ich dann schon, da wurde es dann schon sehr absurd teilweise. Aber ich glaube auch, dass die Chancen, dass Wilson auch nächste Saison, wenn es Seahawks spielt, ziemlich groß sind. Ich glaube auch nicht, dass man ihm jetzt bei jeder Verpflichtung hier den Hintern pudern muss. Ich glaube, man hat da schon gewiss was gemacht und kann auch noch mehr tun, aber man muss ja auch jetzt nicht alles nur nach seinem Geschmack gehen oder das, was das Sprachrohr Jay Keeps dann immer so veröffentlicht, dann irgendwie, man muss ja nicht alles machen, was dann irgendwie ein Spieler fordert. Bin ich auch kein Fan von.
Ja, also ich muss sagen, ich bin etwas skeptischer oder pessimistischer. Also ich weiß ich nicht, also vor einem Jahr hätte ich da ganz klar gesagt, ja, natürlich bleibt Wilson, aber ich fand, es war in der letzten Offseason schon erschreckend konkret, was da auch so die Gespräche mit den Bears anging. Dann diese Liste, die Wilson rausgegeben hat, zu folgenden Teams möchte ich getradet werden. Also das war ja schon jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen, was da in den Medien so berichtet wurde. Von daher, wenn die Seahawks jetzt dieses Jahr wieder früh ausscheiden und man im Nachhinein ja vielleicht sogar sagen kann, ja, alles wurde jetzt nicht versucht, um erfolgreich zu sein, falls OBJ nicht geclaimed werden sollte, würde es mich nicht wundern, wenn Wilson wieder ein bisschen Stress macht in der Offseason und man sich dann eben überlegen muss, wie man ihn zufriedenstellt. Und ich würde sagen, ich glaube trotzdem noch so mit 80%, dass Wilson auch nächste Saison noch bei den Seahawks spielt. Aber so diese 20% sind auf jeden Fall schon mehr, als ich vor einem Jahr getippt hätte. Also,
ja, würde ich auch so sagen.
Man sollte es nicht unterschätzen, die Gefahr. Gut, so viel zu Twitter. Dann haben wir jetzt noch ein paar Facebook-Fragen. Und da hat einmal der Philipp Behn gefragt, sollten die Seahawks noch mal Trade-Kapital abgeben und Schwachstellen im Team adressieren? Die Frage kam leider ein bisschen zu früh, beziehungsweise die Aufnahme zu spät, weil die Trade-Deadline ja mittlerweile schon durch ist und die Seahawks dann nicht mehr aktiv geworden sind, leider. Einerseits sollte man sagen, ja, so groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr, dass die Seahawks hier ganz oben mitmischen, von daher vielleicht nicht ganz verkehrt, dass man die zukünftig zu sehr wegtradet. Andererseits, wenn man sich jetzt anschaut, wie die NFC insgesamt aussieht und die Chancen der Seahawks, hätte man vielleicht doch nochmal versuchen können, da ein bisschen Kapital in die Hand zu nehmen. Wie seht ihr das? Haben die Seahawks eine Chance verpasst oder was für euch in Ordnung, dass man nicht mehr aktiv geworden ist?
In Ordnung.
Ich war so sehr pessimistisch drauf und habe die Seahawks ja sogar als Seller deklariert vor der Trade-Deadline und habe gesagt, da sollte man vielleicht ein bisschen ältere Veteranen weggeben. Jetzt ist nichts passiert, ist jetzt auch in Ordnung. Ich hätte jetzt aber auch keinen irgendwie in einer Art All-In-Move gemacht. Also da habe ich die Seahawks auch überhaupt nicht gesehen. Also von daher war das jetzt so in Ordnung. So langweilig, wie die ganze Trade-Deadline eigentlich ja auch war.
Ja, ich glaube, wenn die Seahawks anfangen würden, Veteranen wegzutraden, dann wäre die Frage, ob Russell Wilson nächstes Jahr noch Seahawks-Quarterback ist, tatsächlich noch ein bisschen interessanter. wenn die Seahawks jetzt in Rebuild gehen, weiß ich nicht, ob Wilson Bock hat, das mitzumachen. Von daher, ja, ist es so vielleicht nicht schlecht, ein guter Mittelweg. Nächste Frage von Raimo Gaspar. Und zwar fragt er, Jamal Adams loswerden? Fragezeichen.
Der Zug ist abgefahren.
Der Zug ist mittlerweile abgefahren, das stimmt. Prinzipiell, ja, hätte es
Das macht halt finanziell gehalten. Keinen Sinn mehr jetzt nach der Vertragsverlängerung. Ich habe gerade mal ein Over the Cap geguckt. Also wir würden dieses Jahr bei einem Trade sogar, wenn wir es jetzt vor der Deadline noch gemacht hätten, hätten wir 28 Millionen an Capspace-Strafe nochmal obendrauf bekommen. Ja. Nächstes Jahr sind es 19 Millionen weniger an Capspace, die wir dadurch hätten. Also es sind so Cap-Charges, die man dann einfach hat. durch den Dead Cap von einem Spieler bei so einer fetten Vertragsverlängerung. Und 2023 wird dann immer noch mit 21 Millionen Dead Cap drinstehen und wir würden auch noch mit 3 Millionen gecharged werden. Erst 2024 können wir eigentlich realistisch aus dem Vertrag rauskommen. Da sind zwar noch 14 Millionen Dead Cap drin, aber laut Over the Cap spart man dann wenigstens etwas ein, nämlich 9 Millionen. Und dann 2025 im letzten Vertragsjahr 17,5, während man noch mit 7 Millionen Dead Cap drinsteht. Also Jamal Adams is here to stay.
Ja, den haben wir jetzt erstmal eine Weile am Bein, muss man sich mit abfinden und schauen, was man, wie man das Beste draus macht. Sven Brickmann fragt, haben die Seahawks eigentlich noch Chancen auf die Playoffs? Ja, aber selbstverständlich. Wir haben ja jetzt schon mehrmals angemerkt, wie messy das Playoff-Picture aussieht momentan. Also ich kann noch mal eben schnell hier das NFC-Playoff-Picture aufrufen. Hier haben wir's. Die Seahawks tatsächlich, ohne irgendwas gemacht zu haben, im Laufe des letzten Spieltags ordentlich nach oben gerutscht, dadurch, dass eigentlich fast alle verloren haben, die so in direkter Konkurrenz stehen. Also die Eagles haben verloren gegen die Chargers, sind jetzt bei 3-6. Die Chicago Bears sind jetzt auch bei 3-6, haben gegen die Steelers verloren. Die 49ers haben gegen die Cardinals verloren, sind bei 3-5. Die Seahawks auch bei 3-5. Minnesota vor uns mit 3-5 und Carolina mit 4-5. Das heißt, wenn die Seahawks jetzt gegen die Packers verlieren, sieht das Ganze schon echt ein bisschen rosiger aus.
Und die Seahawks sind, wenn man jetzt all diese Teams, die du gerade genannt hast, sich anschaut, das einzige mit einem soliden Quarterback.
Ja, das stimmt. Also Minnesota, gut.
Kurt Cousins Länder begehen.
Ja, also solide würde ich ihn schon einschätzen, ja. Und Matt Ryan hat gerade auch so ein bisschen, macht sich gerade auch ein bisschen, stabilisiert sich etwas in Atlanta. Die stehen bei 4-4. Nee, kann das sein? 4-4? Haben die schon die Bye-Week? Ja, die hatten schon die Bye-Week. Ja, okay. Ja, also ohne Seattles Zutun ist da tatsächlich relativ viel für die Seahawks passiert. Darum, kann man sie noch nicht aus dem Rennen verabschieden und mal schauen. Vielleicht geht noch was. Und die allerletzte Frage. Marius Adelberger fragt, was könnte das Ziel im nächsten Jahr sein? Und der hat eine sehr pessimistische Nachricht geschrieben, die würde ich jetzt hier einmal vorlesen. Was sein Pessimismus angeht, würde er sehr gut hier auch in den Podcast passen. Ich lese einmal kurz vor. Draftpicks werden teilweise verschenkt für Spieler, die uns am Ende der Saison verlassen. O-Line sowie Defense ist nicht solide genug, um weiter als in der Wildcard zu bestehen, sofern man es soweit überhaupt schafft. Die glorreichen Zeiten der letzten Jahre, wo man stolz auf die Defense sowie teilweise Offense war, neigen sich dem Ende zu. Die Seahawks versinken langsam wieder in der Bedeutungslosigkeit, woher wir eigentlich gerade erst gekommen sind. Obwohl wir Russell Wilson haben, sehe ich für die nächsten Jahre erstmal schwarz. Belehrt mich eines Besseren. Also wir sind zwar auch pessimistisch, aber das ist so ein bisschen heftig, oder?
Pessimistisch bin ich auch wieder nicht.
Ich wollte gerade sagen, da sind wir ja wirklich.
Und vor allem sind wir nicht gerade erst aus der Bedeutungslosigkeit gekommen. Wir sind eines der erfolgsverwöhntesten Teams in den letzten 10 Jahren. Das möchte ich nochmal bei aller Kritik festhalten.
Ja, ist richtig.
Das Ziel nächstes Jahr Super Bowl. Oh, passt natürlich.
Wie jedes Jahr. Ja. Also ja, Ziel im nächsten Jahr, ganz klar. Wenn Russell Wilson Quarterback bleibt, muss das Ziel natürlich der Super Bowl sein. Und da muss man natürlich versuchen, alles irgendwie drum aufzubauen. Capspace ist nächste Saison auch wieder mehr vorhanden. Die Free Agents haben wir vorhin aufgezählt, die man verlängern müsste. Und ja, dann muss man sich in der Free Agency gut anstellen, der Draft muss sitzen und dann ganz einfach gewinnt man doch den Super Bowl. Also ich weiß jetzt gar nicht, wo das Problem sein soll.
Gut.
Ja, so. Easy. So, Tobi, hast du noch irgendwas? Du hast echt wenig gesagt hier. Komm, hau nochmal raus. Was ist das Ziel?
Ja, Super Bowl oder Bust und wie viele Bälle fange ich alle?
So. Ja, schön. Tobi hat auch nicht mehr so viel Zeit hier, hat gleich hier Team-Meeting.
Teil der Nummer 88, Wide Receiver.
Wide Receiver, ja. Jimmy Gray, Kate Johnson hat ja auch die 88, ne? Also,
oh Gott, dann bin ich ja Tobi, wirklich schlecht, ey.
Der künftige Kate Johnson. so viel zu unserem Mailbag. Ich hoffe, wir konnten eure Fragen zufriedenstellend beantworten. Und hoffen dann auch bei den nächsten Malen reichlich Beteiligung, dann auch vielleicht wieder über Instagram. Also alle, die das jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben, weil sie weder bei Twitter noch bei Facebook sind, Sorry an der Stelle, aber das wären dann echt zu viele Fragen geworden. Instagram ist ja immer sehr, sehr stark beteiligt. Von daher nehmt es uns nicht übel. Nächstes Mal seid ihr wieder dabei. Und ja, im Laufe der Woche kommt natürlich noch die Preview auf das Packers-Spiel. Und ich würde sagen, soweit von uns, oder? Habt ihr noch irgendwas? Irgendwelche Abschiedsworte?
Die üblichen.
Die üblichen, ja.
Machen wir. Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks. Touchdown,
Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.